Super, super. Muss mal kurze Time-Check. Wir feiern noch Abendmahl, also habe ich einiges an Zeit. Super. Wer ist froh, dass er heute Morgen hier ist? Okay, ein paar sind noch nicht ganz so froh, aber die Tsunami-Welle, die rollt. Die Tsunami-Welle, die rollt. Wir sind ja mit dem Thema Mission beschäftigt und letzte Woche hat ja Ben das eingeleitet. Da werde ich noch näher drauf eingehen. Aber wie ihr mich kennt, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht zum Anfang. Der Arzt fragt den alten Bauern, das Leitungsteam lächelt schon, ich habe das nämlich auch schon mitgeteilt, die Geschichte. Er fragt den alten Bauern, wie er es geschafft hat, so fit und gesund zu bleiben. Der Bauer antwortet: Meine Frau und ich sind jetzt seit 75 Jahren verheiratet. Und an unserem Hochzeitstag waren wir uns einig, dass der Verlierer im Falle eines Streits einen 5 Kilometer Spaziergang machen müsste. Seitdem laufe ich fast jeden Tag 5 Kilometer. Der Arzt: Aber wie schafft es deine Frau oder wie schafft es ihre Frau, so fit und gesund zu bleiben? Der Bauer: Ich bemerke, dass sie mir immer folgt, um sicherzustellen, dass ich bei den 5 Kilometern nicht schummle. Was hat das mit Mission zu tun? So ungefähr geht es mir mit dem Wort Mission. Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut und ich habe dieses Wort nicht gefunden. Oh. Wo sind wir denn jetzt angelangt? Mission. Nein, nein, letzte Woche hat der Ben uns da hineingeführt. Das ist der große Auftrag. Geht hinaus in alle Welt, predigt das Evangelium und tauft sie und macht sie zu Jüngern. Unser großer Auftrag. Ich weiß gar nicht, wo das Wort Mission herkommt, aber Jesus ist einfach hinausgegangen und hat zu den Leuten gesprochen. Und darum geht es mir heute Morgen, um dir zu sagen: Hey, Mission ist was ganz Natürliches. Fängt damit an, dass wir die Menschen wertschätzen um uns herum. Es fängt damit an, dass wir diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, bewusst sind. Und ich möchte euch heute Morgen nicht das Lied vorsingen, sondern auf dem aufbauen, was der Ben letzte Woche gesagt hat. Ich muss mal kurz mein Skript rausholen. Einfach, um uns nochmal abzuholen, was war dann letzte Woche so, was waren dann so die Hauptpunkte? Der erste Punkt war, es geht um diese Geschichte aus Matthäus 28, der große Auftrag, den ich gerade gesagt habe. Und dass Mission mehr ist als nur ein Thema, sondern es führt uns zu Aktion. Und ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und dann war noch eine Zeit für Gebet, einfach für eine Neuausrichtung für sich persönlich. Wo ist bei mir persönlich die Mission? Gehe ich hinaus? Es geht nicht darum, dass wir Leute unterstützen, nur im Ausland oder ja, finanziell, sondern es geht um meinen persönlichen Auftrag. Und dann wir als Gemeinde, wo stehen wir zum Thema Mission? Ist Moosburg uns noch ein Anliegen? Und ich fand das sehr erfrischend, dass wir auch dieses Thema wieder neu entdecken können, das Alte abgeben können und uns neu ausrichten auf Mission. Unser Wunsch ist es, Moosburg zu erreichen. Und heute Morgen möchte ich dir darauf ein bisschen weiter aufbauen, um ein paar Gedanken dir mitzugeben, also oder Hilfsmittel. Denn Gottes Mission geht weiter. Wisst ihr, vielleicht fragt ihr euch, wo ist denn eigentlich in Deutschland die Erweckung? Vielleicht seht ihr sie in Afrika. Wo ist der Jürgen? Der hat ja gefilmt beim Christ for All Nations. Da kommen Millionen, fast hätte ich gesagt, zumindest nah an die Millionen Menschen. Und man fragt sich, aber wo ist es bei uns? Geht es euch auch manchmal so? Ja, oder in Asien oder in Südamerika, überall. Aber Deutschland? Wisst ihr, es gab mal eine Welle vor fast 200 Jahren. Da sind weltweit Menschen aus Deutschland ausgewandert und haben das Evangelium in alle Welt verbreitet. Und ich bin eine Generation, die daraus entstanden ist. Da waren nämlich Missionare aus Deutschland nach Südafrika am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und daraus sind meine Vorfahren gekommen. Ist das nicht interessant, was Deutschland für einen Aufbruch hatte vor circa 200 Jahren? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich will da wieder zurück. Aber wie geht das? Wie geht das? Ich möchte euch drei Punkte mitgeben, aber bevor ich da einsteige, möchte ich am Anfang den Text für heute euch vorlesen. Und da heißt es aus Matthäus 25, Vers 23, der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mir mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Hier sind zwei Elemente für mich wichtig. Das erste ist zuverlässig. Das kann jeder. Du kannst zuverlässig sein. Ich kann zuverlässig sein mit dem, was mir anvertraut wurde. Vielleicht war dieser Betrag nicht so groß. Die Geschichte ging darum, dass verschiedene Talente verteilt wurden durch den Herrn. Und dieser eine hat einen kleineren Betrag empfangen. Aber er war zuverlässig. Das ist das Fundament, auf das wir bauen können. Zuverlässig sein. Und der zweite Punkt ist, der ist so fast am Ende, lasst uns miteinander feiern. Haben wir das vergessen, die kleinen Erfolge zu feiern? Ja, aber wenn dann mal die große Tsunami-Welle der Erweckung kommt, dann werden wir feiern. Nein, hier heißt es, in dem Kleinen zu feiern. Also komm, lass uns feiern, wenn du ein Gespräch hast mit deinen Nachbarn oder mit der Person an der Kasse und du merkst, da ist auf einmal eine Verbindung und du kannst was weitergeben. Vielleicht geht es nicht gerade um Bekehrung oder was, aber vielleicht gibst du was weiter und du spürst hinterher, wow, da war was von Gott. Feier das. Und dann wird es mehr und mehr. Oder einfach den Nachbarn, der dich vielleicht nicht gerade so passt, einfach ihn zu wertschätzen, wenn du ihn siehst. Ein kurzes Gespräch. Einfach diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Da geht's los. Also lasst uns diese kleinen Erfolge feiern und die werden dann größer und größer. Ah, ich liebe feiern. Noch jemand hier, der sagt, er mag gerne feiern? Also, wir müssen dann noch ein bisschen arbeiten, gell? Drei Sachen, die ich dir mitgeben möchte, wie das ganz konkret sein kann, Mission oder die Botschaft von Jesus weitergeben. Mein erster Gedanke, tada, aus 1. Timotheus 4, Vers 10. Da heißt es, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, darum arbeiten wir so hart und kämpfen wir, denn er ist der Retter aller Menschen, ganz besonders derer, die glauben. Gottes Gedanke über Mission ist es, alle Menschen zu erretten. Es ist sein Wunsch. Es ist sein Herzensanliegen. Und indem wir über Evangelisation oder die Botschaft hinaustragen reden, seid ihr dessen bewusst, es ist Gottes Gedanke. Gott will das. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und er wird alles tun. Er wird alles bewegen. Auch wenn es manchmal durch Leid gehen muss oder wird. Das Leid kommt nicht von Gott. Gott hat nur gute Gedanken. Aber er kann auch durch Leid hindurch Leben schenken. Also lasst uns offen sein und einfach hören, wie Gott über Mission nachdenkt. Manchmal schauen wir auf die Umstände. Wir schauen, was vor Augen ist. Vielleicht sehen wir, Mensch, die Person, die ich gerade angesprochen hatte, sagte mal zu mir, sicherlich der katholische Raum hier, na, mit der Kirche habe ich nichts mehr zu tun. Da habe ich gefragt, ja, warum denn? Ja, die haben zu viel Missbrauch, er ist ausgetreten. Vielleicht kommt jetzt auch sowas entgegen. Oder vielleicht denken die, du bist von den Zeugen Jehovas. Das war auch schon mal eine Frage, seid ihr von den Zeugen Jehovas? Weil die anscheinend auch rausgehen auf die Straße. Wir schauen manchmal auf die Umstände und wir schauen, was vor Augen ist. Aber vielleicht kann es sein, dass es genau Gottes Plan ist, durch diese widrigen Umstände etwas Großes hervorzubringen. Ich wurde vorhin, als wir vom Gottesdienst beteten, kam mir dieses Bild von Jesus, der am Kreuz hing. Und es ging dem Ende zu. Und es wurde dunkel. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben? Jetzt ist aus. Der Samstag kam oder der nächste Tag kam. Nichts. Ich kann mir so vorstellen, es kam mir so, der Feind sagte, yes, ich habe Gottes Plan zerstört. Jesus Christus, sein Sohn, ist tot. Aber wisst ihr was? Das war der Anfang der größten Befreiung der Menschheit. Durch dieses, wie soll ich sagen, diesen Tod, den der Feind herbeigeführt hat, hat er genau in Gottes Karten gespielt. Und Jesus ist auferstanden und deswegen sitzen wir alle hier. Deswegen lasst uns nicht Herz verlieren oder Mut verlieren, wenn manchmal die Situationen widrig ausschauen. Ich wurde erinnert, vor circa 1,5 bis 2 Jahren ging eine riesen Demonstrationswelle durch den USA. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber da wurde geplündert, da wurden Geschäfte wurden ausgebrannt. Es war wirklich grauenhaft anzusehen. Da wurden manchmal ganze Wohngebiete barrikadiert. Da haben sie eine autonome Republik ausgerufen. Also sind auch viele Leute verletzt und auch einige sogar gestorben. Und ich habe das nicht geglaubt, aber es gibt einen Erweckungsprediger, der durch diese Straßen geht. Und er sagte, genau an den Stellen, wo diese Demonstrationen am schlimmsten waren, dort erlebt er die höchste Erweckungszahl. Die Erweckung ist am höchsten dort, wo diese Randale am schlimmsten waren. Es ist erstaunlich. Es kommt mir manchmal so vor, der Feind will verhindern, dass Menschen errettet werden. Deswegen tut er alles, um das zu zerstören. Und ich brauche euch nicht sagen, in den Ländern, wo die Verfolgung am schlimmsten ist, da ist das größte Wachstum. Das hören wir auch von verfolgten Christen. Ich möchte damit nicht sagen, Gott sende uns Verfolgung in Deutschland. Nein, ich möchte uns nur Mut machen, dass wenn du nicht gleich auf Zuspruch stoßt, lass dich nicht davon abbringen. Es ist Gottes Gedanke. Hier sehen wir das, denn er ist der Retter aller Menschen. Also es ist nicht meine Idee, es ist Gottes Idee. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und so können wir uns wirklich auf diese Sache entspannen und zu sagen, Gott wird seinen Auftrag ausführen und ich möchte mitarbeiten. Amen. Wer möchte noch mitarbeiten mit Gottes Auftrag? Ihr dürft eure Hände heben, ihr merkt schon, bei mir ist aktiv. Gottes Gedanke, mein erster Punkt, euch mitzugeben. Ein zweiter Gedanke ist es, wie sieht's mit meinen Gedanken aus? Mit dem Nächsten. Ich habe hier mal den Bibelvers aus Galater 4, Vers 15 mitgebracht. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Sofort habe ich mich gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und diese Geschichte muss ich euch vorlesen, die ist jetzt aus der Bibel. Aus Lukas 10, so ab Vers 25. Da heißt es, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht dann im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte, du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Der Schriftgelehrte aber war nicht ganz zufrieden und wollte sich verteidigen. Deswegen sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch oder mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese, wie Ben sagen würde, coole Story. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei auf die andere Straßenseite. Genau so machte es ein Levit. Als er an die Stelle kam, wechselte er zur anderen Straßenseite und ging vorbei. Aber da kam ein Samariter. Samariter sind, so wie ich das verstanden habe, so die zweite Klasse Juden. Die waren zwar auch vom jüdischen Ursprung, aber durch ihre verschiedenen Lehren haben sie sich ein bisschen von den, sag ich mal, Juden, abgekapselt und wurden so ein bisschen zweiter Klasse betrachtet. Interessant, dass Jesus einen Samariter hier erwähnt. Und ein Samariter kam auch dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, will ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Jetzt fragt Jesus diesen Schriftgelehrten, was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mensch begegnet? Die Antwort vom Schriftgelehrten lautete, der Mitleid hatte und sich um ihn kümmerte. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh auch und mach es ebenso. Interessant, dass er nicht sagen konnte, der Samariter, sondern nur der, der geholfen hat. Ein Punkt, der mich hier berührt, ist, der Samariter hatte Mitleid. Und das ist ein Merkmal, das wir brauchen, wenn wir unseren Mitmenschen erreichen wollen. Wir sind keine Vertriebler, die jetzt einkaufen gehen. Wir kaufen uns mal so die Menschheit ein. Nein, es geht hier um Mitleid. Und dieses Wort, tiefes Mitleid sogar, das Griechische kann ich nicht aussprechen, aber es bedeutet, deine Eingeweide umdrehen. Wie heißt es? Kannst du es sagen?
Irgendwas mit Splanchnikus.
Es kommt aus der Medizin. Splanchnikus, genau. Das hört sich gut an. Jesus hat das auch erlebt. Da war eine andere Geschichte, wo eine Mutter ihren einzigen Sohn verloren hatte und sie waren auf dem Weg zum Grab. Und Jesus sah die Mutter, das ist ihre, und zu der damaligen Welt war das ihr Unterhalt, weil sie keinen Mann hatte. Und das gleiche Wort wurde hier benutzt. Jesus hatte Mitleid. Und dann betete er und dieser junge Mann wurde vom Toten auferweckt. Dieses Wort Mitleid, das ist, was wir brauchen, wenn wir die Menschen erreichen wollen. Mitleid. Ich habe mich gefragt, lassen wir uns noch vom Leid der Menschen, wirklich lassen wir das noch an uns heran? Ist das wirklich uns noch ein Anliegen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mehr für die Umwelt Mitleid haben als für unseren Mitmenschen. Splanchnikos, Mitleid. Ich habe ein neues griechisches Wort erfunden. Splanchnikos, das hört sich wie Planschen an im Wasser. Die Eingeweide umdrehen. Es ist nicht nur, wir müssen was tun, weil es vom Kopf her gut ist, sondern wir lassen dieses Gefühl an uns heran. Lassen wir das noch heran? Wisst ihr, eine Strategie, wie mit Leid umzugehen, was ganz menschlich ist, ist, wir urteilen. Ja, aber der hat doch das gemacht, deswegen, wenn er das nicht gemacht hätte, dann würde das vielleicht nicht so ausgegangen sein. Das ist dieses Urteilen. Oder im besten Fall wollen wir es einordnen. Ich will es verstehen, warum gibt es jetzt dort Leid, warum hat der jetzt das und wie erkläre ich das? Merkt ihr, wir wollen diesen Schmerz von uns wegschieben. Und da die Strategie, die wir dann verfolgen, ist, wir lassen es nicht in uns rein, sondern wir lassen es in unserem Verstand. Wir erklären das, dann kommt es nicht ran. Und mein Wunsch heute Morgen ist es, dass wir wie mit diesen Samariter, dass wir das Mitleid an uns heranlassen, dass wir im Innerlichen spüren, was die Menschen durchmachen. Und wisst ihr was? Die Menschen spüren es. Ob wir es ernst meinen mit ihm. Du spürst es, weil wir haben diese nonverbale Kommunikation. Das haben wir gelernt auf ganz Geschäftsseminaren, dass bis zu 90% der Kommunikation nonverbal ist. Also du kannst auch so viel reden, wie du willst, das macht vielleicht nur 10% aus. Den Rest nehmen wir so wahr, nonverbal. Also wir spüren, ob jemand das ernsthaft meint mit uns. Mitleid ist die Grundvoraussetzung für Mission, für die Verkündigung der guten Nachricht. Und das Zweite, was tat der Samariter? Oh, der Herr segne dich. Und der Herr, lass ein Wunder geschehen. Und er ging weiter. Nein, nein, der ist sofort hin, hat sich hingekniet und hat alles getan, um ihm zu helfen, hat ihn in die Herberge gebracht. Er hat kein Geld gespart. Aktion. Das erste ist, Mitleid zu haben, und das zweite ist Aktion. Und das haben wir auch letzte Woche gehört. Hey, wir haben hier Buße getan, dass wir als Gemeinde den Blick für Mission nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und wir können jetzt umkehren und sagen, wir richten uns neu aus und dann werden wir aktiv. Mitleid, also das Gefühl zulassen und dann in Aktion gehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mein zweiter Punkt. Und mein letzter Punkt, oder ich hatte da noch eine schöne Übung, oder? Genau. Diejenigen, die mich kennen, wissen immer, beim Adi gibt es was zu tun. Keine Panik, es wird keine Prüfung geben, sondern diese Übung habe ich auch in einem anderen Zusammenhang vor circa 1,5 Wochen gemacht. Wenn du jetzt einfach mal dieses Bild anschaust, da ist ein Bild, die auf Zoom werden es vielleicht jetzt nicht sehen, aber da fehlt das Bild, das Porträt eines Menschen. Und jetzt nehmen wir uns ein paar Momente Zeit und lass uns von Gott hören. Ich werde gleich das Bild zeigen. Lass dir von Gott zeigen, wie Gott diese Person sieht. Ja? Ganz kurz. Was hörst du in dir über diese Person? Und jetzt die Auflösung. Da merke ich einiges. Was? Merkt ihr, wie unser Denken uns beeinflusst? Ich war auch erstaunt. Ich habe nämlich hier aufgeschrieben, Gott sieht diese Person, die er mit einer Stärke, Gott hat diese Person eine Stärke gegeben, um Durchbrecher zu sein. Und Gott möchte diese Person ermutigen, wenn die Umstände auch niedrig aussehen, tu das, um durchzubrechen. Und dann sah ich dieses Bild. Ist es schon erstaunlich, wie unsere Gedanken uns beeinflussen. Lasst uns nicht auf das schauen, was vor Augen ist, sondern lasst uns hören, was Gott den Menschen geben möchte. Ich komme zum letzten Hilfsmittel, um uns persönlich in die Mission hinauszunehmen. Und das ist, unseren Blick zu erheben. Wir sind nicht die armen Sünder. Wir sind nicht diejenigen, die, wie soll ich sagen, am letzten Tropf daherkommen. Nein, sondern wir haben eine Autorität von Gott bekommen. Und hier der Vers aus Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es ist nicht der Mensch, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern es ist eine geistliche Ebene. Und Gott hat uns diese Autorität gegeben. Er hat an einer Stelle gesagt, wir sind gesetzt an himmlischen Örtern. Das heißt, weil Jesus den Sieg vollbracht hat, hat er uns beauftragt, diesen Sieg hinauszutragen. Sei dir deiner Autorität bewusst. Ich musste so denken, vor circa 2,5 Jahre gab es ja in Deutschland so diese Kostenerhöhungswelle, sage ich mal. Alles sollte teurer werden. Strompreise sollen sich also in die Höhe schnellen. Und dann kam noch unser Vermieter zu uns und sagte mir, du, er muss jetzt die Nebenkosten erhöhen, weil, ja, wie wir gehört haben, die Strompreise und so weiter. Und das war für mich dann irgendwie logisch. Aber Katrin hat dann sofort den Impuls gehabt, hey, lass uns beten. Gott ist unser Versorger und dass das nicht kommt. Dann ging so ein Monat vorbei und dann kam er nochmal zu mir und sagte, okay, jetzt hat er konkrete Zahlen, er müsste diese Nebenkosten um ein Viertel erhöhen, weil sein Konto geht nicht mehr auf. Und ich dachte, aber wir haben weiter gebetet. Und wisst ihr, es ist jetzt über ein Jahr später, nichts ist passiert. Im Gegenteil, im März letzten Jahres haben wir von unseren Anbietern noch eine Kostenreduzierung bekommen. Aber der Gedanke hier war, da war eine Angst über was kommen könnte. Und lasst euch nicht da in die, wie sagt man so schön, in die Irre führen. Ja, okay, da gibt es noch was anderes, aber bitte? Ins Boxhorn, ja, das gefällt mir. Ins Boxhorn jagen, genau. Sondern natürlich mache ich meine Kalkulation. Natürlich gehe ich weise mit meinen Ausgaben um. Aber hier ging es wirklich um etwas, was kommen sollte. Und hört mal genau hin, was für Botschaften verbreitet werden, was alles kommen könnte, was alles sein möglicherweise sein kann. Der Geist dahinter kann uns nur suggerieren und so arbeitet der Feind. Der sagt, nee, das stimmt nicht ganz, oder? Es würde doch so nicht gehen. Und glauben wir das? Nehmen wir das auf? Oder sagen wir, Gott, wir erheben unseren Blick auf dich. Du hast uns die Autorität gegeben und so beten wir jetzt dagegen, wir kämpfen gegen die bösen Geister, nicht die Menschen, sondern wir lassen uns von Gott führen und wir brechen das, wir sprechen das aus. Nein, Gott, du bist mein Versorger. Nein, Gott, ich weiß, dass ich genügend habe, von zu leben. Oder glaube ich das, was ich höre? Und wisst ihr noch eins drauf von unserem Vermieter? Da kam nämlich dann im April letzten Jahres, er sagt, ach, weißt du was, ich habe so überlegt, wir haben ja sehr stark kalkhaltiges Wasser hier in Bayern und da sind dann immer die Duschen verstopft und das ganze Zeugs verkalkt überall. Auch, erlebt ihr das auch so? Ist echt eine Qual. Da sagte er, naja, er hat bei sich eine Anlage eingebaut und das funktioniert so gut, er hat jetzt gedacht, er baut für unser Haus auch eine Entkalkungsanlage ein. Nebenkosten sind geblieben. Ja, lasst uns unseren Blick erheben und uns nicht von den Umständen oder den Geist dahinter in die Irre führen oder ins Boxhorn jagen. Was heißt das jetzt für uns konkret? Ich möchte kurz die Punkte nochmal zusammenfassen. Mission ist Gottes Idee. Es ist Gottes Wunsch. Gott bewegt alles, damit jeder Mensch auf den richtigen Weg kommt. Gott tut alles. Für Gott ist es sogar wichtiger, dass ein Mensch auf den richtigen Weg kommt, als dass er hier ein gutes Leben hat. Er möchte, das ist sein oberstes Ziel. Er möchte auch, dass wir ein gutes Leben haben. Aber sein oberstes Ziel ist es, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Dass jeder Mensch auf den richtigen Weg kommt. Auch die Personen, die dir vielleicht zu schaffen machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild von vorhin einige so ein bisschen erwischt hat. Lasst uns wirklich uns darauf wirklich entspannen, dass es ist Gottes Idee. Wir müssen nicht jetzt irgendwas durchboxen. Aber wir sind aufgefordert, dieses Mitleid für die Menschen zu haben. Es soll ruhig an uns rankommen, dass es unser Eingeweide umdreht und dass wir dann in Aktion gehen. Und als letztes, sei dir dieser Autorität bewusst und heb deinen Blick auf Gott und schau auf ihn. Und dann möchte ich dieses Bild von der Tsunami-Welle mit einbauen. Dann wird diese Tsunami-Welle hier durch ganz Moosburg durchgehen und wir werden mit Jesus auf die Welle surfen. Also entweder wir stellen uns davor und dann werden wir diese Hütte, wird zerberstet werden, weil die Welle wird kommen. Wir haben die Entscheidung, gehen wir mit Jesus surfen oder stellen wir uns unten davor. Wir hatten Allianz Gebetswoche und damit schließe ich. Und auch der Text für heute kam aus dieser Allianz Gebetswoche. Gottes Mission geht weiter. Und ich dachte, ich möchte einfach dieses Gebet vorsprechen. Und wenn du willst, steh doch auf und bete mir laut nach. Der, der will und sagt ja. Wir tun Buße, weil wir so oft gedacht haben, dass wir in Europa das Zentrum der Welt sind. Und nicht erkannt haben, wie geistlich arm wir in Wirklichkeit geworden sind. Wir tun Buße, weil wir so oft blind waren für Gottes starke Wirken in unserer Welt und manchmal direkt in unserer Nachbarschaft. Wir beten nun um neuen Glauben, neue Hoffnung und neue geistliche Aufbrüche auch bei uns. Amen.